Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Läuft alles. Ja, servus. Wir sind hier immer noch in Herrschaftszeiten in München und haben wir einen sehr hochkarätigen Gast in unserer Mitte, Papst. Schön, dass das geklappt hat. Heute bei uns bei Zoomer meets Boomer Folge 68 und On the Way to New Work Folge 500 irgendwas. Ein absolutes Privileg, Tom Junkersdorf, frisch aus der Presse mit einem sehr beeindruckenden Buch, was die erfolgreichen Menschen erfolgreich macht. Könnte man vielleicht die Überschrift darüber setzen? Du hast mit den spannendsten Menschen des Landes übergreifend gesprochen, hast geschaut in deinem Podcast, den du ja auch hier in München aufnimmst, oder? Also für dich auch ein Heimspiel, du hast ja auch schon mal im Raum aufgenommen. Und ja, wir freuen uns, dich zu löchern. Was macht's aus, diese erfolgreichen Menschen? Was können wir uns abschauen? Und wir haben in der letzten Folge mit Raphael Gegen darüber gesprochen, wir brauchen ein bisschen mehr Hoffnung, bisschen mehr weg von Angst und von wir machen alles falsch hin zu.
Es gibt gute Beispiele.
Es gibt sehr gute Beispiele. Du hast mit ihnen gesprochen und jetzt freuen wir uns, mit dir zu sprechen.
Ja, große Ehre, heute hier bei euch zu sein. Also wirklich toll. Ich liebe euren Podcast und bei Michael war ich ja schon im Podcast und jetzt mal euch beide hier zu haben, euch als Power-Duo. Also wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung und für mich hier wirklich im Herrschaftszeiten mal auf der anderen Seite des
Mikros. Und vielen Dank, weißt du, so spontan. Also wir haben jetzt ja nicht 3 Monate vorher das mit deinem Team abgestimmt, sondern ich habe mal so, hey, hast du zufällig Zeit? Wir sind da.
Jo, ich komm rüber.
Ja, super.
Und kleiner Full Circle Moment, meine Frau war deine Praktikantin, auch hier in München vor wahrscheinlich 12 Jahren. Wie lustig. Also so spielt das Leben manchmal bei der GQ damals noch, als du da Chefredakteur gerade warst. Ja. Ja. Das Leben spielt in lustigen Faden.
Also auch gleich wieder Learnings. Eins natürlich, you always meet twice.
Ja.
Also achte darauf, wie du zu Menschen bist. Triffst die immer zweimal. Und ganz wichtig für mich immer gewesen in meiner Karriere, Menschen immer so zu behandeln, dass sie mich auch gern zum zweiten Mal treffen. Mhm. Dass sie nicht die Straßenseite wechseln und sagen, oh, du triffst den heute bitte.
Und nicht kommen zum Podcast.
Genau, ja. Und das Zweite ist einfach machen. Ja. Ich bin gestern Nacht um 3 Uhr vom Podcast nach Hause gekommen. Ich war bei Konstantin Buschmann, bei dem Inhaber von Brabus und CEO von Brabus, 3 Uhr nachts heute zu Hause gewesen und dann habe ich eure WhatsApp gekriegt und natürlich sofort hat gepasst, weil manchmal ist es spontan am einfachsten. Es ist für mich viel einfacher zu sagen, hey, kannst du morgen um 15 Uhr, als wenn du sagen würdest, kannst du in 3 Wochen um 16 Uhr, weil ich ja nicht weiß, was bis dahin passiert.
Absolut.
Und deshalb wirklich
schön,
danke,
dass
lass
sind.
Machen, lass ja, machen.
Super.
So.
Wir machen trotzdem, auch wenn du schon mal bei uns warst, aber bei Zoomer meets Boomer eben uns nicht warst, erzähl mal ein bisschen, wer du bist, was du so im Leben erlebt hast und auch vielleicht, wie du darauf gekommen bist, diesen Podcast, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte, zu machen. Ich habe dich als einen unfassbar interessierten Menschen erlebt, der wirklich Menschen liebt, menschliche Geschichten liebt, der Geschichten mag und der eben mit Hilfe von Geschichten wirklich Hoffnung und Zukunftsglauben verbindet und in einer Zeit, wo auch viel vielleicht nicht so optimal ist, ja, einfach Kräfte freilegt. Und wie wird man so einer, der das macht?
Ich glaube, indem man einfach bereit ist zu lernen. Und mein Life-Learning ist wirklich, dass ich meine halbe Karriere lang bei Brands gearbeitet habe. Auch bei super coolen Brands. Am Ende bei GQ, bei Condé Nast. Ich war bei allen tollen Fashion Weeks in Mailand, in Paris, in New York, in Los Angeles, in Kapstadt, in Shanghai, wo auch immer es eine neue Uhr, einen neuen Sneaker, ein neues Auto zu präsentieren gab. Dann war ich da. Aber es war klar, Es ist immer nur geliehene Macht und das ist das, was wir immer wieder vergessen. Wir glauben, das ist für immer. Wir glauben, die Company ist cool. Cool ist forever, aber cool ist niemals forever.
Nee, muss man sich jeden Tag wieder neu erarbeiten. Ne? Also du hast nicht nur, weil du einmal diese geliehene Macht hattest. Ich sage es mal als Beispiel, als ich bei Audi war und dann Herrn Winterkorn vertreten durfte und mit einem dreistrahligen Jet irgendwie auf eine italienische Insel geflogen bin, in der Mick Jagger Suite gewohnt habe, die für ihn war, und da dann 100 Journalisten bespaßt habe mit einer Rede, da darf man nicht glauben, dass ich bin. Das ist einfach der Job gewesen und der hat das mitgebracht. Und man sollte danach ganz entspannt sein, wenn man wieder Economy fliegt.
Zurückfliegt.
Und nicht, ja, und nicht ja. Denkt, nur weil man mal ein paar Mal alleine in so einem Ding saß, dass das irgendwie die Regel ist. Ja.
Aber total spannend, dass du das Beispiel nennst und das spricht so für dich, Michael, dass du das reflektierst und sagst, naja, für mich war das ja so, ich war in meiner Position geliehene Macht, aber was, glaube ich, er nicht verstanden hat, dass es für ihn einfach auch eine verdammt geliehene Macht war, weil das ist einfach mal nicht seine Company, auch wenn er es geglaubt hat, Volkswagen hat ihm nie gehört. Und obwohl er posiert hat mit dicken Zigarren, mit Rotwein und ich bin hier die Macht und ich bin der Owner. Nein, er ist nicht der Owner. Der Owner ist Familie Porsche, Owner ist Familie Piech. Und wenn die dich als CEO haben wollen, dann wollen sie dich haben. Und an dem Tag, wo sie dich nicht mehr haben wollen, bist du einfach auch raus. Und was macht er heute? Hat er heute noch eine Relevanz?
Ja, wo stehen sie jetzt? Ne?
Ich würde sagen, er hat keine Relevanz. Die einzige Relevanz, die er noch hat, ist vor Gerichten.
Mhm. Ja. Also das, was ich auch spannend fand, wenn man in so exponierten Jobs unterwegs ist, wer bleibt? Also ich habe ja unfassbar viele Leute da auch kennengelernt. Ne? Also das Who is Who, deutscher Celebrities, Franz Beckenbauer, you name it. Und das Spannende ist, was ist mit den Menschen, wenn du diesen Job nicht mehr hast? Und ich weiß, bei mir sind so zwei wirklich geblieben, zwei Freunde, die ich da gefunden habe. Einer ist Reinhold Beckmann und der andere ist Michael Stich, die genau das gleiche Interesse an mir hatten.
Also nicht mehr Marketing-Chef
bei uns. Ja, genau. Und dann waren aber 100 Leute, die du dann nicht mehr gehört hast und gesehen hast. Und das ist auch okay. Das ist auch Teil der Wahrheit. Oder dass man sich auch nicht einbilden darf, nur dass man da mal ganz viele Prominente kennenlernt, dass die irgendwie einen alle toll finden. Die finden erstmal toll,
dass man prominent ist.
Nein, dass man mit dem Typ redet, der diese Marke führt.
Genau. Ja, absolut. Aber ich meine, wenn wir jetzt schauen bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast in deinem Buch, ne? Ich glaube, das ist ja auch einfach, macht zum großen Teil die Leute aus, dass es eben nicht dieses Schnelllebige hat, wer es als nächstes spannt, sondern die sich auch selbst sehr treu geblieben sind in der Art, wie sie Erfolg denken und wie sie selbst sich treu geblieben sind. Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich Arnie. Also für mich war Pumping Iron, für diejenigen von euch, die Doku nicht gesehen haben, eine der prägendsten Dokus meiner Kindheit. Ich hatte einen Bodybuilder-Freund in der Schule, auf der letzten Schule, auf der ich dann war. Ich bin oft gewechselt, der mich da dann eben dem nahe gebracht hat. Und für mich war das in meiner Jugend die inspirierendste Person überhaupt. Nicht, dass ich da angefangen hatte, irgendwie mir Testosteron zu spritzen oder irgendwas, aber einfach die Art, wie er in dieser Doku war, wie er wirklich er selbst war, mit einem Humor und das man natürlich vorher schon aus Filmen kannte, aber auch ihn jetzt bei dir sprechen zu hören, im Interview zu sehen, ich habe das Gefühl, der ist sich sein Leben lang treu geblieben. Zieht sich das durch die Leute, die du beschreibst in dem Buch?
Ich glaube, dass es ein Faktor ist, am Ende sich selbst treu zu bleiben, heißt vor allen Dingen eins, sich selbst als Brand zu sehen und nicht zu sagen, ich bin CEO, nämlich geliehene Macht, sondern ich bin mein eigener Brand. Be your own brand. Das ist für mich eines der größten Learnings. Und wenn ich versuche zu dekodieren, was der Code zum Erfolg ist, sieht man bei allen Leuten, die am Ende erfolgreich sind, dass sie ihr eigener Brand sind und dass sie einen Fokus haben auf ihren eigenen Brand und dass das den Unterschied ausmacht.
Ja.
Und ich will noch eine Klammer gerne machen, wenn ich das an der Stelle darf. Da haben 115 Menschen in dem Buch mit mir gesprochen und Michael, du hast gerade das Thema Netzwerk angedeutet und für mich ist eines der größten Life-Learnings, dass ein Netzwerk immer aus einem Netz besteht und ein Netz besteht aus Seilen und aus Löchern.
Mhm.
Und was du einfach merkst ist, dass es verdammt große Löcher gibt. Dass die Löcher viel größer sind als die Seile. Und wir machen uns alle was vor, wenn wir sagen, ja, ich habe ein super Netzwerk, ich habe so viele Follower und Likes auf LinkedIn und Leute finden mich toll, weil ich der CEO bin, weil ich die Einladung geben kann. In deinem Fall noch, weil ich die Riesenaufträge vergeben kann, weil ich Leute auch zu Millionären machen kann, weil ich die Jobs vergebe.
Absolut.
Deshalb lieben sie mich. Aber wenn ich morgen weg bin, ist die Frage, sind die dann Seil oder sind die dann Loch? Und eins meiner Learnings aus dem Buch ist, dass die Menschen mit mir sprechen, obwohl ich nicht mehr GQ bin, obwohl ich nicht mehr Condé Nast bin. Mhm. Dass ich am Anfang gesagt habe, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich immer noch erklärend gesagt, weil alle gesagt haben, ja, ich mache das sofort, klar, mit dir spreche ich, lass einen Podcast machen. Ich habe dann immer so erklärend gesagt, aber ihr wisst, ich bin raus bei GQ, das ist nicht der GQ. Ja. Ja, und dann war so die Antwort, George Kern war der erste CEO von Breitling, der gesagt hat, Tom, das ist mir egal, ich rede gerne mit dir. Mhm, mir ist es egal, ob du GQ bist, Condé Nast bist oder ob du bist. Und ich glaube, das ist die große Formel. Und Oscar, wenn du gerade Arnold nimmst, die große Formel ist, dass er einfach sagt, CEOs und Vorstände, die kommen und gehen, aber ich bleibe immer Arnold Schwarzenegger. Das ist eine wichtige Frage, die sich jeder mal stellen kann, der jetzt diesen Podcast hört, wenn er seine Visitenkarte abgibt, seinen Angestelltenjob verliert. Was bleibt dann? Was bleibt? Und ist das, was bleibt, wirklich groß genug, dass du damit auch happy bist am Ende
des Tages? Ich sehe das halt fast jede Woche auf LinkedIn. Ne? Also wenn man merkt, Leute hatten eine großartige Position in der CMO, CTO, CEO-Rolle, hunderte Likes auf jeden Post von den ganzen Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die eben auch daran verdienen, dass diese Person gefeiert wird, sobald die Leute raus sind, ja, ist der Hype halt nicht mehr da. Ne? Und das ist, und manchmal merke ich, es sind Leute, wo ich denke, ich würde es mir wünschen. Aber was glaubst du, wie kann man sich das trotzdem noch erhalten? Weil es ist ja für unfassbar viele Leute, die gerade im Umbruch sind, jetzt vor einer neuen Entscheidung stehen, sehr viel Geld bekommen, aus dem Beruf rauszugehen. Und es gibt ja trotzdem viele Leute.
Als Abfindung.
Ja, klar. Ist es natürlich, vor der Abfindung kriegst du deine 500 Likes auf LinkedIn und nach der Abfindung, wenn du dann sagst, oh übrigens, ich bin jetzt raus, ich mache was Eigenes, sind es vielleicht nur noch 50 oder 10 Likes. Ich meine, du siehst, wie das runtergeht. Mhm. Ich kenne da eigentlich kein Beispiel, was anders ist, ob ich die Leute jetzt super finde oder nicht. Aber es gibt für mich kaum Beispiele, die aus dem Corporate-Umfeld kommen und dann wirklich relevant bleiben. Also ich gehe mit, dass du musst deine eigene Brand sein, aber was ist da, also hast du da auch coole Beispiele aus dem Buch, die, ich meine, Papst ist ja ein gutes Beispiel, der laut geblieben ist und sich selbst treu geblieben ist und deswegen relevant geblieben ist. Hast du da noch weitere Leute, wo du sagst, daran könnte man sich orientieren, wenn man jetzt gerade in dieser Umbruchsphase ist?
Absolut. Ich gebe dir aber noch ein anderes Beispiel, was in die andere Richtung geht, was ich sehr häufig erlebe, dass halt Menschen, die in Top-Jobs sind, sagen, ich baue mir kein größeres Netzwerk, ich mache nichts auf LinkedIn und auf Instagram und TikTok. Ach, das habe ich gar nicht nötig und wir sind doch eine Company und wir sind eher konservativ, wir sind zurückhaltend, wir sind nicht so show-off. Und dann plötzlich sind sie gefeuert. Und dann sagen sie, ah ja, jetzt möchte ich aber auch anfangen. Ne? Und jetzt würde ich das auch gerne aufbauen. Und dann merkst du eins, wenn du nicht mehr im Job bist, wenn du Ex bist, wenn du has been bist, dann wird es extrem schwierig, was aufzubauen, weil die Leute sagen, warum soll ich mich mit dem jetzt connecten? Der ist ja nicht mehr im Job. Es gibt so ein amerikanisches Sprichwort, das heißt, nobody wants to grab a falling knife. Niemand möchte eine greifen, sondern wenn der CEO weggeht, connecte ich mich mit dem Neuen und sage, hurra, der Alte, den habe ich sowieso nie gewollt. Du bist der Richtige und endlich passiert was. Ja. Und da vernetzt du dich mit. Und ich finde, weil wir natürlich da auch sehr schnell über LinkedIn reden, finde ich einfach einen der wichtigsten Tipps von der LinkedIn-Chefin, die gesagt hat, du musst, wenn du auf Events gehst, dir ganz klar vornehmen, dass du mindestens 3 Leute ansprichst, dass du nicht hingehst und sagst, oh, hier gibt es leckere Drinks und Fingerfood und ach, da hinten steht der Oscar und ach, schön, dich mal wieder zu sehen und lange nicht mehr gesehen, sondern dass ich mir ganz klar vornehme, neue Leute kennenlernen. Und sie sagt bei jeder Veranstaltung, Barbara Wittmann, LinkedIn-Chefin hier für den Dachraum, und sagt, nimm dir vor, 3 Leute neu kennenzulernen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Und das ist halt wirklich, wie mache ich's? Nicht nur einfach zu gehen und zu sagen, ja, hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ja, ist heute kalt in München, na, es schneit, ne? Sondern wirklich auch eine Idee zu haben, was will ich pitchen? Ja. Was ist mein Pitch, wenn ich auf die Person zugehe? Was ist mein Pitch? Und die Punkte für mich zu machen, die bleiben. Und das machen die wenigsten. Also ich bin super viel auf Events und ich sehe immer Leute, die mit den immer gleichen Leuten rumhängen. Und am Ende fragst du sie, ja, du warst doch bei dem und dem Event. Oder noch viel schlimmer, du warst bei einem Festival wie OMR, wo du auch noch 490 Euro für ein Ticket zahlst und dann fragst du hinterher und hast du gute Leute kennengelernt? Mhm. Ja, der war auf der Bühne und so, das war ganz gut und dann, ja, hast jetzt auch dich vernetzt, hast du seine Nummer, kannst ihn direct messagen oder nicht und dann, naja, ich bin da jetzt nicht so, bin ich nicht zugekommen.
Ne? Mhm. Ja.
Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich würde gerne nochmal dieses Bild von dir mit dem Netz und den Löchern und ich würde den Teil Werk auch nochmal, das ist auch ein Werk. Also das zu machen, heißt, dass du dich dafür einsetzen musst. Das reicht eben nicht, einfach Leute anzuschreiben und Kontakte zu sammeln. Und es gibt auch viele, die den Fehler machen, auf so einer Veranstaltung viel zu viele kennenzulernen und ja, drücken dir dann die Visitenkarte in die Hand und da denkst du irgendwie, was war das jetzt? Sondern es ist Werk. Also du musst, genau wie du sagst, vorbereitet, warum möchte ich den kennenlernen? Nicht immer dieselbe Frage, und was machen Sie so, sondern vielleicht mal fragen, okay, was beschäftigt dich eigentlich im Moment am meisten? Also echtes Interesse, auch mal anders reingehen, Serendipity, nicht immer dieses, auch selber ansprechbar sein, nicht so mit seinen vier Freunden so verschränkte Arme stehen und keinen reinlassen, sondern wenn man jemanden sieht, hast du Lust, dich dazuzustellen, auch wenn man den nicht kennt und nicht weiß, ob der einem was bringt, sondern diese Offenheit auch für den Zufall.
Ja, ich habe immer die schönsten Diskussionen dann gehabt, ne? Wenn man sich irgendwie an der Bar trifft, bei irgendeinem Event, ineinander trifft und dann danach drüber spricht, was machst du eigentlich, mit den verrücktesten Ideen zusammenkommen. Und selbst ob man sich danach nochmal austauscht oder nicht, aber man hat eine ganz andere Verbindung und einen anderen Respekt für das Gegenüber. Also ich finde es einen wichtigen Punkt, weil die wenigsten Leute das verstehen, dass man es auch ernst nehmen muss. Ne? Also ich meine, weil LinkedIn wird immer oberflächlicher. Alles, was da gepostet wird, ist in 99% KI generiert.
Nicht mehr 99, aber 70, würde ich sagen.
Ich kann mit dir gleich mal durch LinkedIn gehen und du zeigst mir einen Post, der komplett von einem Menschen geschrieben ist und dann gebe ich deinen aus. Aber das, was ja auch okay ist. Ne? Aber trotzdem, gerade diese zwischenmenschlichen Begegnungen sind ja das, was bleiben. Weil es bleibt kein austauschbarer LinkedIn-Post mit Bindestrichen und Doppelpunkten und nicht das, sondern das. Das habe ich jetzt 800 Mal gelesen die Woche. Aber wenn du mir in die Augen schaust bei dem Event, interessiert bist an dem, was ich mache und ich im Gegenzug das Gleiche mache, dann bleibt es mir im Gedächtnis. Und da kann ich dir jetzt 10 Geschichten erzählen und auf LinkedIn kann ich dir schon lange nicht mehr, wenn ich die Person nicht kenne, 10 Stories erzählen, wo ich sage, das hat mich jetzt wirklich in den Bann gezogen und ich möchte mit der Person vernetzt sein.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, auch in diesem Wort Werk. Das heißt, du musst auch etwas schaffen, du musst etwas erschaffen. Für mich war das sehr berührend jetzt in dieser Woche. Wir haben die Premiere gehabt von dem Buch und ich habe diesen
Event. Leider nicht, kommen wir so gern gekommen,
Wäre toll gewesen. Gerade Philipp Plein, du hast Philipp Plein on Stage gesehen und ich glaube, den zu erleben, das ist so besonders. Und für mich, wenn ich das kurz erzählen darf, war das so doppelt besonders, weil es sehr viel erzählt über Netzwerk. Mhm. Ich habe diesen Event gehabt und von morgens an war bei mir WhatsApp-Alarm, so immer so Bing, oh Gott, es schneit in Deutschland, ich kann nicht kommen aus Stuttgart, weil es sind 3 Flocken Schnee unterwegs und das ist bestimmt glatt und oder ich kann nicht kommen aus Frankfurt, weil ich habe jetzt doch noch ein Meeting. Und man denkt da und sagt so, wow, ich dachte, ich kenne den so gut, ich kenne diese Person so gut, dass sie wahrscheinlich weiß, wie wichtig mir die Premiere meines ersten Buches ist. Mhm. Und bevor ich da absage, würde ich mir das immer 3-mal überlegen. Ja. Und es gab eine Person, von der ich gedacht habe, oh, das wird Hochrisiko. Und die Frage war, was ist eigentlich der Plan B, wenn die Person nicht kommt? Antwort ist, ich habe gesagt, kein Plan B, Learning Arnold Schwarzenegger, Plan A. Wenn er nicht kommt, in diesem Fall Philipp Plein, würde ich einfach sagen, Philipp Plein ist nicht gekommen. Ja. Und es gibt keinen Plan B. Aber er ist gekommen. Es haben so viele abgesagt an dem Tag, kurzfristig. Zum Glück, muss ich gleich sagen, kamen auf der anderen Seite so viele, dass es am Ende so voll war, dass wir sehen mussten, dass überhaupt alle reinpassten.
Und ich habe nicht kurzfristig abgesagt, ich konnte aber nicht.
Du hast rechtzeitig abgesagt. Ich finde, das gehört sich auch. Ja, rechtzeitig natürlich. Zu sagen, hey, ich habe keine Zeit, ich bin nicht da, ich kann nicht. Aber dieses kurzfristige, und die beste Nachricht habe ich noch bekommen, eine halbe Stunde vor dem Event von jemandem aus Kitzbühel, der mir geschrieben hat, das Wetter ist nicht gut, ich schaffe das nicht. Und ich gedacht habe, hey, der Event ist in einer halben Stunde, wir sind in München, ein bisschen Kitzbühel, das schaffst du auch bei Sonnenschein nicht. Also erzähl mir den Scheiß nicht. Und natürlich weiß ich, okay, im Netzwerk, du bist ein Loch, du bist wahrscheinlich eins meiner größten Löcher. Ja. Und das habe ich für mich natürlich abgespeichert. Ja. Aber meine Story ist die, Philipp Plein, der ist gekommen und Philipp Plein ist aus Lugano gekommen. Und Philipp Plein ist mit dem Auto gekommen. Der ist ins Auto gestiegen, ist rübergebrettert, hat halt den gleichen Schnee, die gleiche Kälte, den gleichen Winter und ist in time da gewesen. Mhm. Und ist on stage gegangen und hat einen Satz gesagt, dann on stage, der mich wirklich auch berührt hat, weil ich gesagt habe, hey, sagt das eigentlich auch viel über Deutschland, über unser Erfolgsverständnis oder nicht mehr Erfolgsverständnis, dass wir sofort sagen, naja, es schneit, schon können wir nicht mehr zur Arbeit, es schneit, schon fahren unsere Züge nicht mehr, es schneit, schon geht kein Flug mehr und man kommt nicht mehr zu Events. Und da sagte er, ja, das ist halt das Mindset und you have to show up, wie er es nannte. Und dann sagt er einen Satz, den fand ich total spannend für mich, er hat gesagt, hey Tom, du warst damals bei mir in New York und deshalb bin ich heute bei dir. Er hat es nicht weiter dekodiert, aber ich wusste, was er meinte mit New York. Ich war damals Chefredakteur von GQ, Condé Nast. Und Philipp Plein war noch relativ fresh in diesem internationalen Business. Und ganz Condé Nast wollte Philipp Plein nicht haben. Ganz Condé Nast hat ihn boykottiert. Und ich war der erste Chefredakteur, der ihn in New York besucht hat, der ein Interview gemacht hat und der ihm diese Bühne gegeben hat und damit diese Tür auch, die für ihn so wichtig war, geöffnet habe. Und jetzt, 9 Jahre später, kommt er zu dem Event und sagt, hey, es ist Winter, es schneit, aber du warst bei mir in New York und ich komme für dich nach München. Und das ist Werk.
Ja, genau.
Michael, das ist Werk.
Genau.
Und das war übrigens eine der wenigen LinkedIn-Stories, die mir im Kopf geblieben sind, weil du es eben auch so echt geschrieben hast auch da. Und dann spürst du es, ne? dass es eine echte Geschichte ist, dass es auch echtes Netzwerk ist und Full Circle. Ne?
Ja. Lass uns mal, also ein Buch mit 115 Geschichten zusammenzufassen, ist schwer. Wir haben trotzdem mal versucht, uns so ein paar Thesen rauszuziehen. Und du kannst bitte genau sagen, nee, sehe ich ein bisschen anders, habt ihr falsch verstanden? Und dann korrigierst du sie. Oder du erzählst ein bisschen, vielleicht ein Beispiel dazu. Erste These, die wir in vielen Geschichten, Erfolg beginnt innen und nicht außen. Und zwar meinen wir damit, dass es nicht immer um Titel, Geld, Reichweite geht, sondern eher um innere Klarheit. Und so, wer immer rennt und einer Karotte hinterher rennt, wird wahrscheinlich nie ankommen. Aber wer irgendwie einen Kompass hat, einen inneren, der hat es leichter. Also Erfolg beginnt innen und nicht außen. Würdest du sagen, ja?
Absolut, 100%. Das macht es aus. Der Erfolg beginnt von innen und alle erfolgreichen Menschen führen sich von innen. Sie lassen sich von außen nicht führen, sondern sie sind ihr eigener Kompass und sie bestimmen, wo sie hingehen. Du hast das Beispiel Arnold Schwarzenegger genannt. Der ist Bodybuilder gewesen, der erfolgreichste seiner Zeit. Aber er ist dann nicht stehen geblieben, sondern er hat sich dann komplett neu erfunden, weil er dann Interesse hatte an Hollywood, am Movie-Business und hat mit Terminator den erfolgreichsten Film seiner Zeit gemacht, ist dann ins Filmgeschäft gegangen. Hätte da komplett bleiben können, aber hat dann für sich Politik entdeckt und ist in die Politik gegangen. Hat aber immer, es war sein Kompass, es war nie jemand von außen. Für mich, eins, wenn ich es noch sagen darf, das krasseste Beispiel für innerer Kompass ist Nico Rosberg. Mhm. 31 Jahre Formel-1-Weltmeister bei Mercedes. Dream comes true für Mercedes, dass die Weltmeister werden mit Nico Rosberg. Der war 31, der hätte noch 10 Jahre fahren können. Der hätte nochmal Weltmeister, nochmal werden können. Hat aber für sich entschieden, nein, sein innerer Drive führt ihn woanders hin. Er will ins Investment-Business und er war bereit aufzuhören und hat sich dann ja auch völlig neu erfunden, ist in ein Segment gegangen, hat ja auch nicht einfach ein Formel-1-Team gekauft oder ist Moderator bei Sky geworden, sondern er hat gesagt, er will in das Investment-Business, ist Investor geworden, führt heute Funds in Höhe von über 100 Millionen mit Rosberg Venture. Aber er sagt, als er Formel-1-Champion war, war er auf CEO-Level. Egal wo er hinkam, übergingen die Türen auf, alle haben den roten Teppich ausgerollt, jeder wollte mit ihm sprechen. Als er ins Investment-Business gegangen ist, hatte er den Praktikantenstatus. Ja. Aber er war bereit, diesen Praktikantenstatus zu haben, weil natürlich die Leute mit Big Money haben gesagt, hey, du kommst nicht von Goldman Sachs, warum sollen wir mit dir reden? Du kommst ja nicht sofort auf CEO-Level. Ja. Und er war bereit, diesen CEO...
den Weg zu gehen. Ja.
Und meine Frage an alle da draußen jetzt in eurem Podcast... Stell dir selbst mal die Frage, bist du bereit, deinen Titel abzugeben, CEO-Job oder welchen Job du auch immer du hast, abzugeben und wirklich als Praktikant wieder
zu starten? Nochmal anfangen. Ja. Da kenne ich echt gute Beispiele, deswegen, auch da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja. Ich glaube, die zweite These, so, was darauf ganz gut aufbaut, ist dieses auch wirklich, am Ende geht es nicht darum, wie talentiert du bist. Arnold Schwarzenegger war sicherlich nicht der talentierteste Schauspieler auf der Welt, aber er hatte diese Vision, dass Vision eigentlich immer über Talent steht. Weil ich kenne so viele talentierte Menschen, in meinen vielen Schulen, in denen ich war, egal wo ich war, ich habe die talentiertesten Menschen kennengelernt, wenn die keine Vision hatten, wenn die nicht wussten, wo sie hin wollten, wie sie ihr Talent einsetzen wollten oder so hart an sich gearbeitet haben, dass es egal war, wie talentiert sie in dem Kontext waren, sind sie trotzdem nirgendwo hingekommen oder sie haben 10 Schritte nach hinten gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die meisten Leute vereint. Es geht eher um eine Vision als darum, dass es inhärent ein Riesentalent ist, das die Leute auszeichnet.
Absolut. Und dann eben aus deinem Talent was machen. Toni Kroos hat es vorgemacht. Mhm. Trainieren, trainieren, trainieren,
genau.
Bis du einfach Abläufe in einer Exzellenz hast. Mhm. Bis du es perfektioniert hast. Und das einfach jeden Tag. Talent wird grundsätzlich komplett überbewertet.
Ja, absolut.
Ja, spannend. Was passt eigentlich, du hast eigentlich die Überleitung zur nächsten und du siehst unsere These nicht. Der Weg ist das eigentliche Produkt. Ne? Die Siege sind kurz, aber der Alltag bleibt. Und wer nicht Spaß an diesem Prozess hat, dieses immer wieder denselben Pass üben, immer wieder dasselbe üben, der hat eben keinen Erfolg. Und wer nicht auch Niederlagen annimmt und sagt, da muss ich was draus lernen und ändern, da hat es wahrscheinlich auch schwer. Ne? Also
absolut. Absolut. Das ist etwas, was, glaube ich, die wenigsten verstehen, dass Erfolg kein Zustand ist, sondern Erfolg ist ständige Aktivität. Wenn Erfolg ein Zustand wäre, hätten wir heute die erfolgreichste Autoindustrie der Welt in Deutschland.
Ja,
fair point, ja. Die haben wir nicht, weil alle dachten, das sei für immer. Wir glauben ja auch in Deutschland bis heute noch, dass Wohlstand für immer ist. Das Wohlstand
ein Zustand. Als wenn wir ein Anrecht darauf hätten, ne? weil wir ja mal so nach dem Krieg so hart gearbeitet haben. Tun wir aber nicht mehr. Ja.
Genau, weil wir so hart gearbeitet haben, haben wir das Anrecht und die Menschen in Indien haben das Anrecht natürlich nicht, ne? Sondern erstmal haben wir den Anspruch auf Wohlstand. Nein, du musst den Erfolg immer wieder holen, du musst dich immer wieder neu erfinden. Das sehen wir auch wieder bei solchen Leuten. Warum erfinden die sich denn neu? Warum machen die komplett andere Karrieren und fangen nochmal völlig anders in neuen Berufsbildern an und bleiben nicht the same, same. Ich meine, du bist doch das beste Beispiel, Michael. Ich meine, du hast Agenturen gegründet, du hast die größte Agentur, die krasseste in Deutschland gegründet, du hast die ganze Szene verändert, aber du bist rausgegangen und du machst jetzt was anderes und du inspirierst Menschen mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Business. Und ich kann wirklich immer nur sagen, danke, wirklich mit deinem Podcast On the Way to New Work hast du mich inspiriert, über mein Leben, über mein Business anders nachzudenken.
Du hast es schon mal gesagt, aber ich vergesse es immer wieder.
Musst du dir mal tätowieren, Papst. Aber was, das ist ja auch der vierte Punkt. Ne? Ja. Bei Karrieren wie bei Papst, da finde ich, ist ja echt ein super Beispiel, müssen jetzt überhaupt nicht mehr linear sein. Früher hatten wir viel mehr das Gefühl und dann sind gerade die Leute so spannend gewesen wie Papst, der gesagt hat, ey, man muss nicht die Konzernkarriere runterreiten bis zum Get-No, hättest du ja auch machen können. Ich gesagt, nee, ich will lieber, wenn es geht, ein bisschen mehr bei der Familie sein, ich will mein eigenes Ding machen, bis du gemerkt hast, ich glaube, ich brauche das nicht mehr im so Großen, im Kleinen habe ich einen viel größeren Hebel und jetzt bist du eigentlich erst mit 60 da, wo du sagst, da wollte ich sein und da gehöre ich eigentlich hin. Ne? Und das ist ja, das darf ja auch immer dieser Prozess sein, man darf ja auch auf dem Weg erfolgreich sein, aber es hört nie auf und Karriere ist eben nicht ein gerader Weg, den man den ganzen Tag oder sein Leben lang bestreiten kann und das wird es immer weniger. Oder wie ist da so dein Gefühl? Wir haben beide Kommunikationswissenschaften studiert. Das, was wir in der Uni gelernt haben, hat quasi nichts mit dem zu tun, und ich meine, wir sind da 30 Jahre auseinander, was dann, womit uns die Welt konfrontiert hat. Und wir würden beide nicht hier sitzen und glücklich mit unserem Beruf sein, wenn wir das nicht hinterfragt hätten, oder?
Also ja, ich glaube, das ist die Bereitschaft, einfach diese Readiness zu haben, zu hinterfragen und einfach das Neue sofort zu umarmen und zu schauen, was kann ich daraus machen und einfach auch für sich zu wissen, egal wie erfolgreich ich heute bin, das bedeutet noch nicht, ich werde morgen auch erfolgreich sein, sondern ich muss mir diesen Erfolg neu erarbeiten. Mhm. Ich glaube, es gibt eine Formel, die dabei wirklich hilft und das ist diese Frage nach Be Your Own Brand. Mhm. Wenn Arnold Schwarzenegger sagt, hey, CEOs und Vorstände kommen und gehen, ich bleibe immer Arnold Schwarzenegger. Ich habe mich jetzt während des Buches mit dieser Frage lange auseinandergesetzt und das finde ich übrigens auch wichtig in dem Buch, dass man das nicht von heute Morgen bis abends durchliest und weglegt, sondern sich wirklich mal Gedanken macht. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich mein eigener Brand und ich kann mittlerweile auch sagen, natürlich auf einem ganz anderen Level, 100 Etagen unter Arnold Schwarzenegger, aber ich kann heute auch sagen, CEOs und Vorstände kommen und gehen, ich bleibe immer Tom Junkersdorf. Ich bleibe immer Tomorrow.
Ja, weil du dir eben auch treu geblieben bist und weil Tomorrow ja das, all das, was du gemacht hast, an das du geglaubt hast, zusammengebracht hast in diesem Format. Und das finde ich großartig.
Bei euch beiden, das ist eine Synthese dessen, was ihr gelernt habt. So, und am Ende des Tages könnt ihr damit auch immer future-proof sein. So, ihr habt dieses Wissen, das wird euch niemand wegnehmen. Damit könnt ihr mit jeder Technologie umgehen, die kommt. Damit könnt ihr mit jeder Marktveränderung umgehen.
Ja. Tomorrow ist immer und new ist immer.
Ja, ja, aber das ist auch, aber es ist auch wichtig. Aber es ist auch wichtig, ich finde einfach, ich finde das interessant, dass du das immer wieder vergisst, dass du so viele Menschen inspirierst, Michael. Aber ich finde das so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir einfach mal wieder anfangen, über Inspiration zu reden, dass wir einfach anfangen. Arnold Schwarzenegger hat gesagt, 2026 ist das Jahr der Inspiration und ich sage hoffentlich.
Ja,
und ich möchte auch, dass wir endlich wieder über Erfolg reden, dass wir endlich nicht mehr nur über Probleme, nur über Krieg und Krisen. Alles schlimm, hat alle seine Berechtigung. Ja. Aber wir müssen auch mal wieder über das Machen reden und über Erfolg reden.
Ja, das ist schon wieder die perfekte Überleitung, weil das ist der German Angst ist eins unserer großen Themen und unsere fünfte These, die wir rausgezogen haben aus deinem Buch, ist: Mut ist kein Gefühl, sondern ein Verhalten. Also mutig zu sein ist etwas, ich muss mich mutig verhalten. Und Angst ist ein wichtiges Gefühl, damit man nicht völlig in die falsche Richtung läuft, aber
es lähmt halt auch.
Angst lähmt und ängstliche Menschen, die immer ängstlich sind, beobachten und mutige Menschen machen. Und du hast sehr viele mutige Menschen, die alle machen in deinem Buch.
Mutig zu sein und auf seinen eigenen Brand zu arbeiten und die eigenen Ziele zu haben. Und jetzt kommt noch eins hinzu, diese Ziele möglichst groß zu denken, dass du sie wirklich maximal groß denkst. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich in Deutschland das Problem haben, dass wir unsere Ziele zu klein denken.
Oder gar nicht in Zielen denken, uns nicht trauen, weil eine Zahl dahinter steht oder wenn man es nicht erreichen kann, dann erreicht man es nicht. Ja. Wen stürzt? Das Einzige, wer sich stresst, ist man selbst, wenn man sich zu sehr dann davon vereinnahmen lässt. Wir haben oft darüber gesprochen, ich erlebe es im Alltag kaum, dass ich in Organisationen gehe und die echte Ziele haben, wo ich sagen kann, perfekt, wenn ihr das Ziel habt, am Ende des Jahres da und da zu sein, wie kann ich euch helfen, da hinzukommen? Die muss man immer erstmal schaffen. Es ist kaum so, dass das Ziel wirklich klar ist. Und im Individuum ist ja genau das Gleiche. So, selbst wenn man nächstes Jahr dann nicht die Beförderung hat, selbst wenn man nächstes Jahr nicht da und da ist oder so viele Leute kennengelernt hat, ein Buch geschrieben hat oder im Kleinen einen Podcast angefangen hat, aber wenn man sich das Ziel nie setzt, wird man es ja auch nie erreichen.
Ja, also, und das ist wirklich ein deutsches Phänomen, dass wir nicht groß genug denken. Beispiel für mich ist die Reichstenliste in Deutschland. Wenn man mal sieht, die reichsten Menschen in Deutschland, das ist Dieter Schwarz, der Inhaber von Lidl Kaufland mit 42 Milliarden. Das ist der reichste Deutsche. Aber der reichste Amerikaner, Elon Musk, hat demnächst 1.000 Milliarden. Der reichste Deutsche hat 42, der reichste Amerikaner hat 1.000 Milliarden. Auf Platz 3 in der reichsten Liste ist die Familie Albrecht, den Aldi gehört. Platz 1 ist Lidl, Platz 3 ist Aldi. Das heißt, die reichsten Menschen in Deutschland sind Discounter. Und die reichsten Menschen in Amerika sind Tech-Brains. Da hast du die Jeff Bezoses. Und man kann ja mal die Frage stellen, warum machen sich Lidl und Aldi eigentlich Gedanken über Regalflächen und über die Optimierung von Discountpreisen, währenddessen Amazon, was ja auch nur ein Händler ist, mittlerweile im Cloud-Business ist und nicht nur Bücher verschickt, sondern mittlerweile Nummer 1 in Cloud ist und noch Jeff Bezos jetzt auch in Space gehen will, auch endlich Satelliten ins All bringen will, weil er einfach weiß, da kann er das nächste Geschäftsmodell haben.
Weil Schwarz das jetzt auch
macht. Die bauen auch Server jetzt, ne?
Ja, die machen sowohl Cloud-Business als auch die gucken. Also ich glaube, dass die Schwarz-Gruppe quasi das deutsche Amazon sein möchte. Also die investieren in Forschung, Bildung.
Auch machen in ihr Online-Shop.
Aber du hast völlig recht, das hat ein bisschen gedauert, bis sie das.
Das ist ja das Problem. Wir gucken uns das 20 Jahre an und dann, wenn wir sehen, das funktioniert über 20 Jahre, dann können wir uns trauen, da reinzugehen. Mhm. Die hätten ja auch vorher schon die Kapazitäten und das Budget gehabt, da reinzugehen. Aber genau das Gleiche bei den Automobilkonzernen. Das Geld war immer da, aber es ging eher ums Verwalten oder einen Zustand erhalten, als komplett zu hinterfragen, brauchen wir noch ein Auto in der Form? Muss ein Auto einen Verbrenner haben? Obwohl wir wie bei Audi, wenn wir da jetzt beim Beispiel bleiben, obwohl sie die Hybridtechnologie erfunden haben, hat dann Toyota das Ganze genutzt und marktfähig gemacht. Ja. So, und das ist eben, glaube ich, gerade dieses Trauen. Ja, jeder freut sich über einen guten Verbrenner, aber wenn man 3-4 Liter sparen kann, selbst wenn es sich nicht so schön anhört, freuen sich mindestens so viele Menschen. Also,
aber das ist doch irre. Ich meine, wir sind hier in München, hier sind wir bei BMW und da sind wir bei den zweitreichsten Menschen in Deutschland. Das ist Familie Klatten und Quandt, denen gehört BMW und die diskutieren, hey, Verbrenner oder doch Elektromobilität. Und der größte Konkurrent oder einer der größten Konkurrenten ist Tesla, ist Elon Musk. Politisch brauchen wir über ihn gar nicht zu diskutieren. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber der hat nicht nur Tesla, sondern hat nebenbei einfach noch SpaceX erfunden und hat mit Starlink etwas erfunden, was heute uns alle abhängig macht, dass wir heute hier podcasten. Das funktioniert vermutlich nur durch Starlink und wenn er das abschalten würde, könnten wir nicht mehr podcasten. Und das ist es, glaube ich, dass ein Autokonzern in Deutschland denkt über Autos nach und ein Autokonzern in Amerika denkt über Space nach und denkt über Satelliten nach und denkt darüber nach, hey, wie kann ich eigentlich auf den Mars kommen. Und das ist, glaube ich, diese Vision, die wir nicht haben oder diese Vision, die nicht groß genug ist. Wir denken nur in Mobilität und etwas schneller, etwas mehr Reichweite beim Auto und schon sind wir happy, aber nicht, was du sonst noch schaffen kannst.
Ja. Ja. Da kommen wir zur These 6. Durchhalten ist die unterschätzteste Superkraft. Ja, wir finden es gut. Brüche habe ich ja selber auch gehabt, aber um Erfolg zu haben, muss man auch mal durchhalten und muss auch mal die Extrameile gehen. Und das ist
und aushalten.
Ja, also der One-Hit-Wonder ist schön und nice und es gibt auch einige, die dann noch ihre Familie danach ernähren können, als sie schon lange tot sind. Aber das ist auch selten, sondern wir brauchen Menschen, die durchhalten. Das ist, Erfolg ist Langstreckenlauf und nicht Sprint.
Absolut, aber das wird natürlich gerade heute maximal unterschätzt in Zeiten von Social Media, wo man immer die nächste Option sofort sieht und sagt, hey, ich kann das posten und die anderen haben das coolere Leben, die haben den besseren Job, oh, das möchte ich jetzt auch. Jetzt an dieser Stelle ist es unbequem und dann lasse ich es und mache sofort eine andere Variante. Und das ist ja auch etwas, das wir eigentlich nie wirklich an Erfolg committed sind, ja. Dass wir ganz oft uns einfach auch zufrieden geben mit der Illusion von Erfolg, dass wir mittlerweile Memes von Erfolg sind, die wir auf LinkedIn posten, so ich habe jetzt den nächsten Karriereschritt, ich bin jetzt besonders toll, aber sobald es unbequem wird, dann bin ich auch raus und ich glaube, das ist es einfach, diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, hey, ich will in diesem Business erfolgreich sein, nochmal, ich muss einmal ganz klar stellen, niemand muss erfolgreich sein.
Nein.
Jeder kann sagen, hey,
man kann auch Erfolg völlig anders definieren.
Muss jeder für sich ausmachen.
Ja, genau. Aber wenn ich es werden möchte und mir ein Ziel setze, da auch der Beste zu sein, dann muss ich auch der Beste werden und muss einfach hart dran arbeiten und muss ihm einfach auch durchhalten. Aber durchhalten ist einfach in Deutschland nicht mehr cool, sondern sofort, nee, das ist jetzt unbequem, dann mache ich was anderes.
Ja, ich habe da ein Beispiel auch, ne? Also der Cousin von einem meiner besten Freunde, der hat eben ein Startup, Paloa heißt das, gegründet und die haben jetzt, glaube ich, eine 4 Milliarden Bewertung mit dem Startup, deutsches Startup aus Berlin, oder Malte eigentlich aus Hamburg, und ich weiß noch, vor 10-12 Jahren war ich bei ihm im Büro und der hatte eben schon seit der Kleines gegründet, immer gegründet, nächste Firma, weiter und hatte aber auch immer dieses Ziel am Horizont, der wollte genau dahin, der wollte zu dieser Unicorn-Bewertung, der wollte wirklich was bewegen. Und damals hat er noch Poster gemacht und ich war bei ihm eben wirklich in dieser winzigen Agentur, also glaube ich 4 Leute auf dem Platz, wo höchstens eine Person hätte sitzen können. So, und dann siehst du jetzt ihn am Times Square oben mit dem letzten 500 Millionen Invest, wo du so denkst, ja, fair. Ich habe von Anfang an gesehen, wie hart dieser Typ daran gearbeitet hat. Und ich kann dir in die Hand versprechen, dass er keine Sekunde aufgehört hat. Mhm. Und die Geschichten gibt es immer noch. Die gibt es im KI-Kontext so. Und es gibt es überall. Und wenn man das möchte, dann kann man das durchaus auch erreichen. Der hat jetzt auch nicht von zu Hause einen Background, wo du sagst, das wurde dem in die Wiege gelegt. Ja. Der wollte das einfach.
Ja. So. Aber hast du das Gefühl, Oskar, dass der genug gefeiert wird? Dass der genug Blueprint ist, dass wir genug sagen, hey, wow, was können wir von dem lernen?
Das kommt jetzt gerade zum Glück. Aber der hat damals mit seiner Idee, weil er dann eben gepivotet hat, also er hatte eigentlich so eine Voice-Agentur und damals ja Conversational Commerce und so weiter und hat dann aber sofort gesehen, okay, KI als native Schnittstelle, die wir über natürliche Sprache benutzen können, das ist das next big thing. Und der hat dann am Anfang kein Investment bekommen. Super visionär, super smart, auch proven. Ne? Also der vorher erfolgreiche Unternehmer, aufgebaut, im viel kleineren Sinne, aber der Typ, in den hättest du so oder so schon investieren können, egal mit welcher Idee der gekommen wäre. Aber der musste betteln für den ersten Invest. So schreibt er auch sehr offen drüber auf LinkedIn. Malte kann man echt folgen. So, jetzt kommt das langsam, ne? Weil er auf dem Times Square steht. Aber davor hat da nie jemand sich wirklich für interessiert. Davor musste er wirklich schauen, dass er irgendwie das Geld zusammenbekommt, dass er die Firma weiterlaufen lassen kann. Und das ist, glaube ich, es gibt so viele Geschichten wie in Malte in Deutschland, aber wir gucken uns das erst an, wenn er die 4 Milliarden Bewertung hat. Und dann schauen wir es noch lieber an, wenn es irgendwie gegen die Wand fährt, weil dann nochmal ein Amerikaner kommt, die es vielleicht noch besser machen, oder eine chinesische Firma. Aber lass uns das doch feiern, das ist doch geil. Mhm. Also, weil wenn wir nur sagen, wir sind so abgeschlagen, wir haben kein LLM, wir sind irgendwie nicht so gut wie die Amerikaner, wir haben so viele Sachen, wo wir so viel besser sind und dann auch noch viel werteorientierter, weil ich 10-mal lieber mit einem Malte zusammenarbeite, als mit irgendwelchen Leuten, denen der Mensch dazwischen egal ist. Es gibt doch die Geschichten. So, und du erzählst sie ja auch zum Glück. Ja.
Aber ich habe gestern noch einen frischen Gedanken von Konstantin Buschmann mitgebracht, von Brabus, der Inhaber und CEO, der sagte, wir in Deutschland schauen den Menschen viel lieber beim Scheitern zu.
Absolut.
Ja.
Das ist absolut richtig.
These 7 haben wir eigentlich schon behandelt, aber ich sage sie nochmal, weil sie so wichtig ist. Netzwerke sind nicht die Anzahl der Visitenkarten, die ich besitze, sondern sind echte Beziehungen, die ich habe. Und wer langfristig wirksam sein möchte, investiert früh in Menschen und nicht erst, wenn er sie braucht.
Absolut. Und dann wirklich einen Check machen, testen, ist diese Beziehung auch belastbar? Oder ist es eben nur Loch und nicht Netz? Genau. Und wirklich, jeder kann das mal checken und ich wette, jeder hat viel mehr Löcher, als er glaubt. Und viel weniger Seile, als er glaubt.
Das ist ein guter erster Schritt auf jeden Fall, sich damit bewusst zu werden, wo man drauf vertrauen kann.
Was wir auch immer gesehen haben, These 8, Zeit ist der wahre Luxus. Also das finde ich irgendwie auch sehr interessant, diese These zu sehen. Ne? Also alle Statussymbole, alles verblasst. Wenn du die Zeit, die du hast, nicht sinnvoll nutzt, dann ist jeder Dollarstand auf deinem Konto auch nicht wichtig. Also das finde ich auch eine wichtige Erkenntnis.
Du siehst es bei Longevity-Themen. Ja. Ne? Julia macht da immer den schönen Vergleich. Meine Frau, bei Social Media, wenn Influencer eine bestimmte Reichweite haben, dann hört es auf, dass jede Woche eine neue Tasche gekauft wird. Dann geht es ins Longevity-Game. Das kannst du bei allen sehen. So, weil am Ende kannst du noch so viele Taschen haben. Wenn du erst einen Gesundheitsschock hast, die erste Person in der Familie was hat, who cares, ob du jetzt 10 MS-Taschen hast. So, und das ist aber schade, dass wir erst dahin kommen müssen und uns vorher irgendwie nur am Konsum aufgeilen, bis wir merken, der echte Luxus ist halt ein ganz anderer. Die Zeit, die wir mit den Menschen verbringen, die wir gerne um uns haben, die im Netzwerk, die uns echt was geben. Und ich glaube, das haben die Leute aber alle sehr, sehr gut verstanden, weil die sich die Zeit nehmen und die dann auch bewusst nutzen.
Total. Und ich glaube, was ich mitgenommen habe aus allen Gesprächen mit den erfolgreichsten Menschen, ist, dass deren Antrieb nie das Geld war.
Mhm. Ja.
Genau. Nie der Status war. Ist immer mit dazugekommen, aber es war nie die Hauptmotivation.
Ja.
Und die Leute, die gesagt haben, hey, ich versuche wirklich nur schnell Geld zu machen. Ein Beispiel, Tim Strake, Founder von Chrono24, der größten Uhrenplattform der Welt, der hat ein Business gegründet, wollte nur reich werden, schnell reich, ist komplett gegen die Wand gefahren, ist insolvent gegangen und sagt im Nachhinein, das war für ihn richtig gut, dieses harte Learning zu machen, weil das hat ihm klar gemacht, er muss anders faulen. Und dann hat er Chrono24 gegründet und hat diesen Erfolg gehabt.
Ja.
Er nur Geld getrieben, macht erfolgreiche Menschen nicht
aus. Du machst die perfekten Überleitungen, aber du wolltest was sagen.
Deswegen bin ich ja auch, sitze ich hier mit Papst und kann ihm in die Augen schauen und weiß, er ist eben ein Mensch, der wirklich arbeitet, weil ihm das, was wir besprechen, was er bespricht, am Herzen liegt. Sonst würden wir hier nicht im Wirtshaus aufnehmen, sondern wahrscheinlich irgendwo in einem Jet. Da wäre aber keiner von uns glücklicher. Deswegen, also da gehe ich wirklich komplett mit und es ist schön zu wissen, dass du das auch sagst nach diesen ganzen Gesprächen.
Mhm.
Es ist nicht dieses inhärent, ich muss jetzt eine Yacht haben, ich muss fliegen oder was weiß ich, sondern ich mache das für die Sache und das ist das, was über dem steht.
Ihr seid so gut. These Nummer 9. Purpose ist kein Marketingbegriff, wird zwar auch im Marketing benutzt, aber ist es eigentlich nicht. Und da, wo Sinn echt ist, egal ob sich Menschen für Klima, Kultur oder eine andere Verantwortung einsetzen und echten innerlichen Antrieb haben, das ist eine andere Art von Energie und auch von Glaubwürdigkeit und die trägt weiter als einfach nur Image und Prestige. Eine echte Überzeugung. Das ist eigentlich
echte Überzeugung, Purpose ist und Authentizität, dieses furchtbare Wort, was wir immer vor uns hertragen, ist ja auch ein Buzzword geworden auf LinkedIn.
Ja.
Aber ich glaube, die Kurzformel ist einfach, committe dich zu einem Ziel, zieh es durch, mach es, auch wenn es hart wird und bring einfach Erfolg zu Ende.
Ja.
Und wenn du wirklich dran glaubst und wenn du dafür wirklich, wirklich stehst, dann wird es auch etwas. Mhm. Das ist auch abgeleitet aus dieser einfachen Formel. Ich möchte hier echt nicht Arnold Schwarzenegger überstrapazieren,
doch.
Aber man kann sich mal Gedanken machen über seine Formel, dass er sagt, always stick to Plan A, bleib nur bei Plan A. Das klingt jetzt erstmal einfach. Aber jeder hier, der diesen Podcast jetzt hört, einmal nur nachfragen, bin ich dazu wirklich bereit? Oder sage ich, ja, ich mache das, aber wenn es nicht klappt, dann mache ich
das. Kann ich ja immer noch das machen. Ja.
Und du bist dann in dem Moment nicht mehr committed. Und wenn du nicht mehr 100% committed bist, wie sollen denn Menschen committed sein, dass sie in dich investieren? Wie sollen Menschen committed sein, dass sie für dich arbeiten wollen, wenn sie doch schon sehen, dass du selbst auch zweifelst? Und das ist es, glaube ich. Also wirklich das zu machen, was du willst. Und ich kann da auch nochmal das Beispiel nehmen, eben von einem Nico Rosberg.
Mhm.
Wenn er viel lieber Investor ist als Formel-1-Fahrer, dann ist das doch perfekt für ihn, dass er bereit ist, alles aufzugeben und zu sagen, das habe ich jetzt gemacht, aber ich habe einen ganz anderen inner Drive.
Wenn du am Gipfel bist und dann sagst, ich mache nochmal was ganz anderes, das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Ne?
Ja. Und die Menschen machen am Ende das, was sie wirklich wollen und nicht, weil sie angestellte CEOs sind oder Vorstände sind oder Marketingchefs sind und das machen müssen, was der Kunde sagt, sondern die haben sich dann auf dem Level auch die Freiheit erspielt, dass sie wirklich machen können, was sie wollen.
Ja.
These Nummer 10, und da bin ich sehr interessant, was du vielleicht noch sagst, die habt ihr aber vergessen. Am Ende geht es in vielen der Geschichten um Selbstführung. Fast jede Geschichte, hatte ich das Gefühl, hat diese Erkenntnis, denn niemand führt dich so sehr wie du dich selbst und niemand sabotiert dich nachhaltiger. Also wenn du es eben falsch machst, dann wird es auch nichts. Und immer zu glauben, die Umstände und so weiter, ich glaube, wir haben so eine hohe Selbstverantwortung und aber auch so eine hohe Kraft, uns selbst erstmal zu führen. Und wenn wir uns selbst nicht führen können, dann werden wir auch keine anderen führen und dann werden wir auch nicht zu einer Marke. Das ist mein Learning.
Eins der wichtigsten Learnings. Ja. Also ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, du bist dein eigener CEO. Du bist dein eigener Unternehmer. Also Oskar, du bist dein CEO. Michael, du bist dein CEO. Vom Brand Michael Trautmann bist du der CEO. Und das muss jeder für sich mitnehmen. Und diese Leute, die wirklich erfolgreich sind, die haben sich nicht von dieser Karotte führen lassen, dass irgendjemand gesagt hat, hey, wenn du das machst, kriegst du den Auftrag, dann kriegst du die Gehaltserhöhung, dann kriegst du diesen Job. Sondern wirklich sich von innen heraus wieder zu führen, da bist du, dass du das, die Motivation, den Antrieb, das Feuer, das muss am Ende des Tages in dir drin sein.
Ja, absolut. Was ich noch kurz am Ende vielleicht nochmal was buchbezogen fragen würde, weil ich musste mit Arnie einsteigen, weil es für mich einfach eine prägende Person war. Ich
kann gerne mit Arnie aufhören.
Nee, aber für mich ist gerade das Spannende, weil ja auch Leute wie Papst da drin sind, die natürlich in unserer Bubble eine große Voice sind zum Glück. Aber was sind so Leute, wo du sagst, da lohnt es sich wirklich auch nochmal reinzulesen, das mehrfach zu lesen, wo man vielleicht beim ersten Blick bei den ganzen großen Namen nicht als erstes drauf schaut?
Ich nenne das Beispiel Michael Trautmann.
So.
Es ist so. Oh, man. Ich weiß, Michael, du hast es, wenn ich das sage, aber deine Fragestellung und diese Art, dieser Weg zu New Work war für mich so, dass ich den anders interpretiert habe. Ich habe für mich den so interpretiert zu einer neuen Idee für Arbeit für mich selbst. Mhm. Der hat mich herausgeführt aus dem Angestelltenverhältnis. Ja. Und die Fragestellung, die du ja übersetzt hast, dieses, was willst du wirklich, wirklich? Mhm. Das habe ich mich so oft seitdem gefragt, seitdem ich es von dir gehört habe. Mhm. Und diese Fragestellung kann dein Leben, dein Business, deine Karriere verändern, wenn du dich fragst, was will ich wirklich, wirklich? Und das, da kommt die Inspiration her. Und das finde ich das Überraschende, dass wir haben so tolle Menschen, die eine Kraft haben, Menschen zu inspirieren, manchmal mit ganz einfachen Weisheiten. Aber wir leben natürlich in einer Welt, die so laut ist, wo wir so von Social Media überstrahlt werden. Und was ich an dieser Stelle einfach mal sagen möchte, wir hören einfach so vielen falschen Menschen zu. Ich nenne die mal Erfolgstheoretiker. Wir haben so viele Erfolgstheoretiker. Und mein Rat wäre bitte, hören wir doch auch mal auf die Leute, die einfach Erfolgspraktiker sind, die gezeigt haben, dass sie wirklich, wirklich das nochmal so was können und dass sie Proof of Concept haben.
Walking the walk.
Ja. Ich muss natürlich sagen, dass ich mir diesen Satz ja auch nur geliehen habe bei Friedrich Bergmann, dem Begründer der New Work
Utopie. Aber ohne dich wäre die New Work Utopie nicht nochmal hochgekommen, weil die mit Friedrich runtergegangen wäre. Ja. Also, und Christoph natürlich auch und Zwantje. Aber schön, dass du das sagst, weil ich finde, die Wertschätzung ist wichtig, auch für
vielen,
dich,
vielen Dank.
Und
also ich habe, als du mich da eingeladen hast zu dem Buch, zu dem Lounge, ich habe überhaupt gar nicht gedacht, im Entferntesten daran gedacht, dass ich da vielleicht einer von den 115 bin, auch obwohl ich ja in deinem Podcast war. Ich habe gedacht, oh, das ist spannend, wer da wohl alles drin ist. Und dann ist irgendwie, what, ich bin da auch drin? Alter, also auch dafür vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich hätte dich genauso gern, wenn ich da nicht drin stehen würde, weil ich dich einfach wahnsinnig wertschätzend immer empfangen habe. Und du hast mir über die vielen Jahre, die wir uns kennen, immer, immer, immer ganz viel Wertschätzung gegeben. Und das ist natürlich jetzt irgendwie so die Kirsche auf der Torte. Und dafür vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir, wir beide wünschen dir, dass du mit deiner positiven, ansteckenden Art möglichst viele Menschen erreichst, dass dieses Buch wirklich toll gekauft, verschenkt wird und so weiter. Und wir werden es auch richtig nochmal pushen.
Ja. Also, herzlichen Glückwunsch.
Mega. Vielen, vielen Dank.
Spiegel-Bestseller.
Yeah. Kann man sich auch in die Vita schreiben, würde ich sagen.
Super. Ja, das ist schön, wenn das Buch der Kurs zum Erfolg heißt und du auch Proof of Concept.
Mega, mega, mega. Ach, schön. Ja, kauft das Buch. Hört Tom zu, wenn ihr es noch nicht tut, in seinem eigenen Podcast Tomorrow. Und ja, in dem Sinne schauen wir nach morgen, auf morgen und übermorgen. Und ich hoffe, ja, ich nehme viel Motivation mit,
ihr
hoffentlich auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke für deine Spontanität. Danke, dass du uns hier besucht hast im schönen Herrschaftszeiten.
Und bei den Podstars. Vielen Dank auch nochmal dafür.
Haben wir jetzt auch nicht noch Zeit für ein Kaltgetränk.
Ja, super.
Vielen Dank. Bis bald und danke fürs Zuhören.